Abwarten oder erwarten? Beides hat einen Nenner, und zwar geht es ums Warten. Warten kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise. Man kann eben abwarten oder man kann erwarten. Warten kann je nachdem mühsam und langweilig sein, aber auch sehr spannend. Abwarten oder erwarten, beides Wörter, die ähnlich tönen, und doch sind sie in mancher Hinsicht ganz unterschiedlich. Ich möchte von euch mal hören, was sind so Charaktereigenschaften, oder wie würdet ihr die beiden Wörter umschreiben, wenn ihr das jemandem erklären müsst? Um was geht es beim Abwarten? Wie fühlt ihr den Begriff? Darf ich ein paar Stimmen aus der Reihe hören? Über das Abwarten.
Abwarten sehe ich eher negativ und erwarten positiv.
Okay, abwarten negativ, erwarten positiv. Entschuldigung?
Passiv und aktiv.
Beim Abwarten Zeit totschlagen. Also auf dem Sofa hocken und der Dinge harren, die da kommen, Däumchen drehen. Okay.
Geduld haben
beim Abwarten. Jawohl. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Erwarten denkt? Ich meine jetzt das zeitliche Erwarten und nicht Erwartungen an jemanden haben.
Vorfreude.
Jawohl.
Hoffnung.
Geduld.
Kann auch Angst dabei sein.
Mut zum Risiko enttäuscht zu werden. Okay. Es ist so ein bisschen diffus beim Abwarten, nicht so konkret. Und beim Erwarten gehst du eher so ein bisschen in einer positiven Haltung dran an. Genau. Ums Warten geht es auch im heutigen Bibeltext. Wo Jesus geboren worden ist, haben viele Menschen gewartet. Sie haben auf den Messias gewartet. Der Bibeltext, wo wir heute darüber nachdenken und gemeinsam anschauen, scheint aber darauf hinzuweisen, dass es eben unterschiedliche Art und Weise gibt, wie man warten kann. Während die einen eben eher in der abwartenden Däumchen-Dreier-Haltung sind, so im Stil von der Dinge harren, die da kommen und gespannt sind, ob vielleicht das, was vorausgesagt wird, eventuell eintrifft, versus in einer gespannten Erwartungshaltung sein, nicht gelangweilt, sondern eigentlich wie eine Feder gespannt und sein, wenn jetzt das eintrifft, was vorausgesagt wird. Und beides Mal geht es darum, sie wartet auf den Messias, wie er in der Bibel, in der Tora, schon lange vorausgesagt worden ist. Lasst uns hineinschauen in das Lukas-Evangelium im Kapitel 2. Dort wird berichtet vom Zacharias. Über den Zacharias wissen wir fast nichts. Es hat keine Ahnengalerie von ihm. Man weiss nicht, was er für einen Stammbaum hat. Man weiss nicht, wie alt das er ist. Man weiss nicht, was seine Funktion ist. Man weiss aber, er ist immer wieder im Tempel. Lasst uns da miteinander einsteigen. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Habe ich Zacharias gesagt am Anfang, gell? Das ist der Simeon. Genau. Es ist der Simeon. Er war vom Zacharias, das wissen nämlich viel mehr. Also, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hat ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Das ist mal eine Perspektive. Wenn dir der Heilige Geist würde sagen, also wie er im Bruno gesagt hat, du darfst auf Afrika oder sollst auf Afrika, kommt der Heilige Geist und sagt, du stirbst nicht, bevor du Jesus gesehen hast. Boah, hey, das gibt Perspektive. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn, eben der Simeon, in den Tempel. Und als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme, lobte Gott und sagte, Herr, Nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Wenn wir die Geschichte so ein bisschen anschauen, dann ist für mich klar, um welche Art von Warte dass es geht. Es ist da so, wo haben wir es gehabt? Erfüllt vom Heiligen Geist und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Retter, der schon lange vorausgesagt worden ist. Er ist da in einer positiven Erwartungshaltung. Freudig, sehnsüchtig, gespannt, erfüllt und voller Zuversicht, dass er der Messias wird sehen. Und diese Erwartungshaltung führt beim Simeon dazu, dass er hellwach ist. Hellwach parat, mit einem wachsamen Auge, wachsamen Ohren auf den Heiligen Geist, wachsames Herz im Tempel ist, Tag für Tag, und schaut, sehe ich den Messias. Er ist vorbereitet. Er ist sozusagen auf Empfang gestellt. Auf Empfang für den Tag X. Ich habe mir überlegt, an dem Tag X, wo er die Begegnung hatte, mit Maria, mit dem Josef, mit dem Jesuskind. Das war sicher nicht der Einzige in der Tempelanlage. Dort hat sicher emsiges Treiben geherrscht, Hochbetrieb gewesen. Es ist immer etwas gelaufen in dieser Tempelanlage, im Vorhof, im Tempel innen selber. Und vor allem dann zu den festgesetzten Gebetszeiten, dort ist wirklich, dort ist Highlife, dort geht es dann zu und her. Das ist ein ständiger Wechsel von Juden, die ein- und ausgehen und kommen kaum beten. Und der Simeon war bestimmt auch nicht der Einzige, der sich Gedanken gemacht hat über das Kommen vom künftigen Messias, von dem, der vorausgesagt worden ist. Und ich will auch nicht sagen, dass der Simeon der einzige Gläubige war. Es haben sicher auch andere Juden aufrichtig nach Gott gesucht und sich nach seinem Willen gerichtet. Aber es könnte sein, dass manche andere, im Gegensatz zum Simeon, weniger der Erwartende war, sondern vielmehr so ein bisschen der Abwartende. Ja, vielleicht kommt der Messias, vielleicht nicht, das ist ja schon so lange vorausgesagt. Ah, es interessiert mich schon fast nicht mehr. Menschen, die von sich sagen, dass sie glauben, was Gott sagt, und gleichzeitig warten sie ab, wie sich das wohl mit den Verheißungen, die Gott gegeben hat, dann gestaltet tut. Beim Simon war es anders, er war voller Erwartung, er war nicht im Beobachtungsmodus. So eben, abwartende Haltung. Er war auf Empfang, parat, wenn die Begegnung eintrifft mit dem Jesuskind, mit dem Messias. Er ist auf Empfang, im Gespräch mit Gott, im erwartungsvollen Gespräch. Und das, was Gott ihm, einem gesprächsbereiten, einem erwartungsvollen Simeon, durch den Heiligen Geist gesagt hat, hat seine leidenschaftliche Erwartung noch um ein Vielfaches gesteigert. Kannst du dir vorstellen, wie der Simeon mit neuer gesteigerter Erwartung unterwegs war, nachdem er vom Heiligen Geist Zusage bekommen hat? Du wirst den Messias sehen, mein Lieber. Und vorher liest du nicht in den Sarg hinein. Du wirst noch der Messias gesehen. Simeon mit der Frage, wann ist der Moment? Wann darf er den Messias sehen? Und dann ist der Tag X eingetreten. Er hat Maria Josef gesehen, reinkommen, mit dem Jesuskind auf den Armen. Und er hat sofort gewusst, das ist er. Und ich habe mich gefragt, warum weiss der das? Hast du gemeint, das sei das einzige ältere Paar, das an diesem Tag reingelaufen ist? Das sind sicher noch ganz viele andere ältere Paar mit ihren kleinen Babys auch in den Tempel reingekommen, wie es die jüdische Sitte und das Gesetz gefordert hat, zum Segnen lassen, zum Beschneiden lassen, zum fürs Betten lassen. Warum weiss jetzt der Simeon ausgerechnet, dass das ältere Paar mit dem Baby, dass der jetzt den Messias auf ihren Armen tragen tut? Es wird nicht mal berichtet, dass er irgendwie eine Checkliste durchgegangen ist bei den Eltern, weisst? Dass er auf die Eltern zugegangen ist und gefragt hätte, du, Geburtsort, Bethlehem. Aha. Aus welchem Stamm kommt ihr? Stamm Juda. Oh. Wer sind deine Vorfahren? Wie sieht deine Ahnengalerie aus? Ja, wir kommen aus dem Stamm David. Oh. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Mutter, Geburt, wie ist das so ein bisschen abgelaufen? Ja, das war ganz speziell. Das war eine Jungfrauengeburt, Jack. Und hat überall abhökeln und wäre dann definitiv sicher gewesen, dass der Jesus ist. Hat er nicht gebraucht. Oder zumindest wird es nicht so berichtet. Für ihn war klar, das ist der Messias, auf den ich so lange gewartet habe. Er hat wahrscheinlich das gesehen, was die anderen nicht wahrgenommen haben, was sie nicht gesehen haben. Und meine Frage ist, warum hat Simeon das Gespür gehabt? Warum war er so sicher gewesen, dass das jetzt ein älteres Paar mit dem Messias ist? Und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich aufs Bis jetzt haben wir über das Abwarten und über das Erwarten nachgedacht. Und ein Unterschied, der meiner Meinung nach auch besteht, ist noch nicht erwähnt worden. Die abwartenden Menschen, die schauen vor allem um die Umstände, die um sie herum passieren, also so ein bisschen die Aussicht, und lassen das ihr Leben prägen. Wann ist es endlich so weit? Wann passiert es endlich? Ist irgendetwas in meinem Umfeld passiert, wo das erahnen lässt, was vorausgesagt worden ist? Auf der anderen Seite sind erwartende Menschen, die schauen auch, was aussen rumläuft. Aber die schauen auch in ihr Inneres. Wie bereite ich mich nämlich auf den Moment vor, wenn es zu dieser Begegnung mit dem Messias kommt? Wie gehe ich auf den Moment zu? Und solche Menschen, die sich auch innerlich vorbereiten auf diese Momente, die haben eine besondere und eine wunderbare Verheißung. Und die können wir in Matthäus 5, Vers 8 nachlesen, wo es heisst: Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und ich glaube, der Simeon war so einer, der innerlich vorbereitet war, der ein reines Herz hatte und der sich auf den Moment auch innerlich vorbereitet hat. Nicht nur geschaut hat, was passiert aussen rum, sondern auch innerlich sich parat gemacht hat. Wie wenn jetzt dann Weihnachten kommt und du vielleicht Gäste heim hast oder die ganze Familie und Verwandtschaft besuchst. Ich glaube, du wirst in der Woche vor denen wahrscheinlich noch mit dem Staubsauger dort die Hütte durchflitzen. Du wirst wahrscheinlich noch Bäder sauber aufnehmen und die Küche gut aufräumen und schauen, dass es schön dekoriert ist, dass man sich wohlfühlt. Du bereitest dich auf Gäste vor, du bereitest dich auf so einen hohen Viertag vor. Auf so eine Zeit vor. Und wie viel mehr hat sich da der Simeon auf das Ereignis, auf das Sehen vom versprochenen Messias vorbereitet. Auch innerlich. Simeon hat ein reines Herz gehabt, er hat aufrichtig gelebt und sich an Gottes Wille orientiert. Nicht nur nach aussen, was die anderen sehen, sondern hat auch wirklich sein Leben danach gerichtet. Er ist damit nicht ein besserer Mensch, aber ein Mensch, der sein Innenleben nicht im Zufall überlassen hat. Ihm ist viel an der Pflege von seinem Innenleben, an der Pflege von seinem Herz, seiner Seele gelegen, um eben für den Moment bereit zu sein. Und wir stehen jetzt im Advent. Wir gehen auf Weihnachten zu. Wir feiern an Weihnachten die Geburt von Jesus. Und Jesus ist schon geboren. Auf das können wir nicht mehr warten. Das ist schon vorbei. Gott sei Dank ist das schon vorbei. Aber wir haben das ganze Jahr durch Advent. Jeder einzelne Tag ist Advent, ist erwartungsvolle Zeit. Weil Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Ich komme ein zweites Mal. Und wenn ich ein zweites Mal komme, dann komme ich nicht mehr als Baby, dann komme ich nicht mehr als kleines Buschi hilflos und auf Hilfe angewiesen, sondern dann komme ich als Weltherrscher. Als Weltherrscher, ich komme als Erlöser. Als Erlöser für die, die an mich geglaubt haben. Und auf diesen Moment darf jeder von uns auch hinfiebern. Auf diesen Moment dürfen wir erwartungsvoll sein. Und ich glaube, wir stehen stark in der Gefahr, dass wir in einem abwartenden Modus sind in diesem Bereich. Uns geht es erstens sehr gut. Es ist nicht so nahe, dass Jesus gerade wiederkommt. Wir brauchen ihn vielleicht auch nicht so intensiv, wie ihn andere brauchen. Also wir sind eher im abwartenden Modus und sagen, ja, wenn er kommt, soll es mir recht sein. Und sonst ist es da auch ganz passabel. Aber wie wäre es, wenn wir, oder was braucht es, dass wir so in einer richtigen, erwartungsvollen Haltung sind, in einer freudigen Erwartung und sagen, hey, ja, Jesus, es ist das Beste, was dir passieren kann, uns kann passieren, wenn du endlich kommst. Wenn ich jemandem so vorschwemme, ich habe das letzte im Unti erzählt, hey, wir dürfen, es kann nicht, wirklich nichts Besseres passieren. Und dann haben sie gesagt, ja, der Stefan Stamm hat gesagt, ja, aber ich will ihn zuerst schon noch heiraten. Oder? Und gesagt, ja, bist ein glatter Kerl, ich verstehe dich ja eigentlich schon. Aber hey, heiraten versus bei Jesus und Gott im Himmel sein, das sind doch schon einmal ein bisschen Unterschiede, oder? Und hat gesagt, ja. Ich verstehe ihn ja. Eine Woche vor Hochzeit hast du natürlich anders im Kopf. Aber spürt ihr, was ich meine? So, es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn Jesus wiederkommt. Und auf den Moment dürfen wir anfiebern. Auf den Moment dürfen wir freudig erwarten und ersehnen. Und uns auch innerlich darauf vorbereiten. Und das ist die Frage an dich. Wie bereitest du dich auf den Moment vor, wo Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt? Nicht mehr in Krippe, nicht mehr in Bethlehem, sondern als Weltherrscher und Erlöser. Und die Anschlussfrage, die sich daraus ergibt, ist, wie kannst du dich denn, wie kannst du dein Innenleben, wie kannst du dir zu dem Sorge tragen, zu dem, das Pflegen, dich vorbereiten? Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Es gibt nicht richtig, es gibt nicht falsch. Es ist wichtig, dass du dich vorbereitest. Es gibt nicht ein Rezept, du musst eine Prise Anbetung nehmen, du musst einen Suppenlöffel voll Bibel lesen nehmen und eine Messerspitze voll Gottesdienstbesuch. Da gibt es kein Rezept, wie du das machen musst. Aber bereite dich vor, bereite dein Innenleben vor. Ich möchte zwei Aspekte herausgreifen. Zum Beispiel, das eine ist, dass du ein Ohr hast, ein feinfühliges Ohr, ein sensibles Ohr, das auf das Reden vom Heiligen Geist hört. So wie beim Simeon. Der Simeon hat das Reden vom Heiligen Geist gehört. Und Bruno hat einen Traum gehabt, hat ein prophetisches Wort gehabt. Dass wir so sensibel sind, auch im Losen auf Gottes Wille. In unserem Alltag, in allem, was wir tun. Dass wir nicht nur 0815 Tage hineinlaufen, sondern mit Gott online sind, mit ihm ständig verbunden, sein Reden erwartet und wenn wir es hören, dass wir dann darauf reagieren. Ein offenes Ohr haben. Und ein Innenleben können wir auch pflegen, indem wir uns immer wieder Zeiten gönnen und Zeiten rausklauen aus unserem Alltag hinein, damit wir zur Ruhe kommen können. Damit wir die Hektik vom Betrieb mit allen Themen, die uns herausfordern, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die uns Sorgen bereiten, dass wir uns Zeiten rausklüben, einmal auf ein Sofa hocken, unsere Ruhe nehmen und mit Gott im Gespräch sind. Und wenn wir mit Gott im Gespräch sind, dann ist das immer ein Dialog. Es ist ein Miteinander, es ist ein Erzählen und ein Hören auf der anderen. Und so dürfen wir uns immer wieder einmal eine Zeit mit Gott gönnen. Sollen wir uns immer wieder Zeit mit Gott gönnen? Weil sonst ist es so, dass all die Themen, die uns beschäftigen, die uns angetragen werden, dass die unseren Alltag zupflastern. Und wir gar nicht sensibilisiert werden auf das Reden von Gott. Also. Hören wir auf Gottes Reden, planen wir immer wieder so Rendezvous mit Gott ein, damit unser Innenleben vorbereitet ist auf die Ankunft von dem zweiten Kommen von Jesus, wenn er kommt als Weltenherrscher. Wenn du die Bibel in einer Erwartungshaltung aufschlägst, wird sie dir zu einer wunderbaren Kraft, zum Beispiel. Wenn du erwartungsvoll in die Bibel hineinschaust, wenn du erwartungsvoll die Bibel liest, dass dir Gott begegnet, dass er zu dir redet, dann wirst du spüren, dass es dir Kraft gibt, dass er dir Zuversicht gibt oder mal einen Trost spenden tut, dass es dich weiterbringt in der Beziehung mit ihm. Wenn du aber das Aufschlagen der Bibel mehr als eine fromme Pflichtübung anschaust und so empfindest, wird es dir eher zu einer Kraft- und zeitraubenden Übung. Übrigens, es gilt auch für manche andere geistliche Übungen. Wenn du nur in den Gottesdienst kommst, damit dich die anderen gesehen haben oder eine Pflicht erfüllt hast, dann kommst du wesentlich weniger mit über, als wenn du zum Beispiel in den Gottesdienst kommst und sagst, heute erlebe ich Gott, heute bin ich gespannt, wie Gott zu mir reden tut. Das macht einen riesen Unterschied. Wenn du es noch nie ausprobiert hast, mach dir Mut und fordere dich raus. Mach das mal. Sag, bevor du über die Türe dort gehst, himmlischer Vater, heute Morgen erwarte ich dein Reden ganz konkret. Und bist gespannt und erwartungsvoll, wo und wie Gott zu dir redet. Sei das in der Predigt, sei das in der Anbetung oder sei das in der Gemeinschaft. Also es ist wichtig, dass wir unser Innenleben geordnet haben, dass wir auch innerlich vorbereitet sind, damit das, was in Matthäus steht, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Sie werden seine Hilfe erleben, seine Liebe spüren, seine Freundlichkeit. Und das macht Freude und steigert die Erwartung, noch mehr von dem Gott zu sehen und ihn noch mehr zu erleben. Das Ganze hat einen Haken. Du musst dich bewusst dafür entscheiden. Ob jetzt das ein Haken ist, es ist einfach ein Punkt, wo wir auch bewusst gehen müssen. Es geschieht nicht von alleine, dass unser Innenleben so ausgerichtet ist. Wir müssen uns dafür Zeit nehmen. Wenn wir das nicht machen, dann nimmt uns unser Aussenleben in Fokus und das Innenleben liegt brach oder noch schlimmer gesagt, es verödet. Ein reines Herz haben und Gott sehen, werden nicht die Menschen, die besser sind oder die mehr geleistet haben als die anderen. Ein reines Herz haben und Gott sehen, werden die Menschen, die einen Wald treffen und ihr Innenleben nicht dem Zufall überlassen, sondern immer wieder ganz Ohr sind für Gott und seine Ruhe und seine Nähe suchen tun. Zum Schluss der Predigt möchte ich dich gerne herausfordern, indem es ganz konkret wird. Wenn du dein Innenleben pflegen möchtest, dann musst du wählen, du musst dich entscheiden. Du musst nicht irgendwie einen 10-Jahres-Plan aufstellen, das ist jetzt nicht gefordert, sondern nimm einen Tag nach dem anderen. Schau mal deinen Tagesablauf an. Was füllt und prägt deine Agenda? Ich habe da zwei Balken drin, um es grafisch ein bisschen verdeutlichen. Das ist zum einen Aufgaben, die um dich herum passieren, die du einfach machen musst, die dich erwartet im Tag hinein, die dich erwartet und dich wollen in Beschlag nehmen und in Beschlag nehmen. Das ist die linke Spalte. Und die rechte Spalte könntest du zeitlich eintragen, wo du dir Zeit nimmst, um auf Gott zu hören, wo du dir Zeit nimmst, um mal aufs Sofa hocken, mit Gott im Gespräch zu sein. Wenn du die nächste Woche mal Zeit hast, schau mal deine Agenda an, was dich prägt, was deine Agenda prägt, was deine Aktivitäten prägen. Und ich vermute, dass die linke Spalte wesentlich voller wird, wie die rechte Spalte. Und ich gebe jetzt die erste Entlastung rein. Das ist normal. Das ist normal. Wir leben in dieser Welt, liebe Freunde. Also, wir können uns nicht da rausstellen. Es ist ganz normal, dass die linke Spalte voller ist, wie die rechte. Die Frage ist mehr, wenn wir die rechte Spalte dann anschauen, wie die aussieht. Wenn sie ganz leer ist, dann ist die Frage, wie pflegst denn du dein Innenleben? Oder wenn vielleicht nur der Sonntagmorgen-Gottesdienst drin steht, also als Ruhepol, dann würde ich so fragen, wie es früher so ein bisschen in den Läden gefragt haben, darf es noch ein bisschen mehr sein? Darf es noch ein bisschen mehr sein von diesen Ruhezeiten, von dieser Pflege in deinem Inneren? Mach dir Mut, in dir die nächste Woche einmal die Zeit zu nehmen. Und eben, in all dem Innen, mich wohlverstanden, ich möchte nicht, dass ihr nachher ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr die Listen ausfüllt. Überhaupt nicht. Und Gott möchte das auch nicht. Definitiv nicht. Er möchte aber, dass du und ich, dass wir sagen, ich lasse mir die Ruhezeiten, die mich fokussieren auf das zweite Nachkommen von Jesus, auf die Erwartung. Ich lasse mir die Zeit nicht nehmen, da will ich investieren. Ich will das Gute suchen und pflegen. Und am besten fangst du morgen an oder sogar schon heute Nachmittag. Und darum zum Schluss meine Ermutigung, das Fazit, pflege ein erwartungsvolles und ein reines Herz. Und die Verheißung, die darauf liegt, dann wirst du selig sein oder glücklich sein, wie es andere übersetzen. Und du wirst Gott sehen und erleben. Das ist mein Wunsch für uns alle in dieser Adventszeit und an jedem einzelnen Tag, der nachher kommt. Amen.